Deine Utopie.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge in Empathie ist keine Utopie. Ich heiße willkommen Heiner Torborg, Lukas Bechtle und ich bin Maria Meiler. In dieser Folge wollen wir uns mit High Performance beschäftigen. Was hat High Performance mit Empathie zu tun? Ich möchte einleiten mit der Studie von Google, des sogenannten Project Aristotle. Besser bekannt unter dem Ergebnis, das dabei rauskam, psychologische Sicherheit, Psychological Safety. Worum ging es? Es ging darum, so 2010 angefangen, dass Google sich fragte, 2010, 2011, was unterscheidet ein High-Performance-Team von einem Nicht-High-Performance- bzw. einem Low-Performance-Team? Und sie haben lange gesucht nach Attributen und das auch, wie man Google gut kennt, sehr analytisch aufgearbeitet, Attributen, die sich rund um die einzelnen Personen drängten. Also was ist der genaue Hintergrund, an welcher Universität hat jemand studiert etc. Es gab keinerlei korrelative Ergebnisse, bis sie sich zurückbesannen auf Studien, die unter anderem gemacht wurden am MIT, zu Teams und Team-Performance. Und da fingen sie an, nach dem Wie zu forschen. Also wie arbeiten Teams zusammen? Und da kamen tatsächlich extrem gute Ergebnisse raus. Und die Ergebnisse setzten an der Spitze ein Thema, das Thema psychologische Sicherheit. Also ein High-Performance-Team ist ausgezeichnet durch hohe psychologische Sicherheit. Was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass das Team so aufgebaut ist, dass sich niemand schämt dafür, wer sie oder er selbst ist, was man sagt, wie man sich gibt und auch nicht abgestoßen fühlt durch den Rest des Teams, durch zum Beispiel die Äußerung von eigenen Meinungen. Und der zweite Teil, der damit in Verbund liegt, darunter liegt und als ein Haupttreiber gesehen werden kann, ist das Thema soziale Verbindung bzw. Empathie. Und vor allem aus der Führung, wenn ein Team aus der Führung empathisch angeleitet wird, kann es erst diese Fähigkeit des sich nicht schämens, des sich voreinander öffnens entwickeln und ausbauen. Und das ist jetzt zur Einleitung diese Studie genannt. Ich finde das nach wie vor unglaublich spannend. Mich würde jetzt von euch interessieren, was ihr zu dem Thema denkt, wenn ihr aus eurer täglichen Brille mit euren Klienten sprecht.
Also ich finde das ein super spannendes Thema, vor allem wirklich Empathie mit High Performance zusammenzuführen oder zusammenzubringen. Weil ich glaube nicht, dass bei den meisten Leuten, wenn man jetzt an eine High-Performance-Person denkt, oder bei 90% der Leuten, die denken dann nicht automatisch an eine empathische Person, sondern eher an eine Person, die sich vielleicht auch mit einem gewissen, sage ich mal, also einem Durchsetzungsvermögen, ist ja auch was Positives, aber kann natürlich auch negativ sein. Ich sage mal, mit einem zu starken Durchsetzungsvermögen in eine High-Performance-Position bringt. So, das ist, ich glaube, dass viele Leute bei dem Wort High-Performance an so etwas denken. Und das finde ich jetzt extrem spannend, dass man eben analysiert hat, wenn man sich ein Team anschaut, dass ein Team nur wirklich eine starke Performance hinlegen kann, wenn es einerseits empathisch geführt ist, aber wenn auch Empathie innerhalb des Teams besteht.
Also für mich ist das eigentlich völlig natürlich. Und ich bin ja kein großer Fußballfan, aber ich komme jetzt mal mit dem Beispiel Eintracht Frankfurt. Ich habe die Höhen und Tiefen in den letzten Jahren erlebt. Ich habe erlebt, wie individuelle Spitzenkräfte in der Mannschaft individuell performt haben, aber das war kein High-Performance-Team. Die verloren gegen Vereine, wo du sagst, das kann doch nicht wahr sein, weil die ja grottenschlecht gespielt haben. Am nächsten Tag haben sie gewonnen gegen einen Verein, wo du gesagt hast, naja, da ist die Niederlage vorprogrammiert. Wenn man sich das heute anguckt, was der Glasner da geschafft hat, das ist eine tolle Mannschaft geworden. Da ist Spirit. Die wollen was gemeinsam und das siehst du bei jedem Spiel. Gibt es ein paar Ausnahmen, wo sie dann doch mal wieder rückfällig geworden sind. Aber das Große und Ganze, die sind jetzt da oben im obersten Drittel oder Viertel. Und ich glaube, das geht so weiter. Das liegt aber an den Menschen und dem Mensch, der die trainiert. Das hätte der Hütter niemals hingekriegt, der Österreicher. Der Glasner, auch Österreicher, macht es anders. Der hat ein Händchen für die Menschen. Das ist ein sympathischer Typ. Und wenn du dir die individuellen Fußballspieler anschaust, wie die sich füreinander einsetzen, das ist eine wahre Freude. Im Augenblick ist es wirklich eine wahre Freude, denen zuzusehen. Und da hast du genau das. Du hast beide Seiten. Der Wille zu gewinnen, der ist unabdingbar. Wenn du den nicht hast, dann kannst du noch so theoretisch halb performanceorientiert sein. Aber der Wille muss da sein. Ja? Alles geben. Alles geben. Und das geht nur, wenn du das auch für deinen Nachbarn geben willst. Und das heißt Empathie.
Und das heißt auch zusammen verstehen. Ja. Also zusammenfühlend verstehen, wofür man das macht. Beim Fußball könnte man sagen, es ist vielleicht noch recht einfach, weil heißt viele Tore erzielen, heißt ein Gewinn der Mannschaft in einem Spiel. Wenn ich jetzt mal an Unternehmen schaue, ist es ja manchmal noch um einiges komplexer. Man weiß ja gar nicht ganz genau, welche Spielzüge oder welche Einzelgewinne vielleicht einen Gesamtgewinn ergeben. Was ist überhaupt jetzt ein Einzelgewinn? Und dafür brauche ich ein gemeinschaftliches Gefühl für dieses Etwas, wofür man kämpft. Ja. Und Menschen kämpfen auch füreinander, weil sie sagen, so, jetzt kommt's, jetzt lasst uns da gemeinsam anpacken, dann macht das Spaß, dann bringt das voran. Und das ist, und dieses gemeinsame Verständnis davon funktioniert nur über eine Empathie füreinander, weil dazu muss ich auch verstehen, was treibt denn jeden Einzelnen? Weil nur weil der eine vielleicht es wunderbar findet, Thema A zu erreichen und der andere Thema B, kann das auf diesem Level überhaupt nicht verbinden. Und wir sagen, es ist doch völlig gegenläufig. Wenn wir spüren, dass der andere vielleicht glücklich wird durch und dieses Glück des anderen einen selbst nährt, dann kann sehr wohl zusammen an einem gemeinsamen Strang gezogen werden, selbst wenn die Themen per se vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Ja. Ein anderes Thema. Was meint ihr, wie eine Führungskraft durch Empathie an High Performance eines Teams beteiligt ist?
Beim High-Performance-Team spüren die Mitglieder dieses Teams den Leader nicht. Weil der das so geschickt macht, dass die sind ja alle selbst motiviert. Und die sind selbst motiviert, Höchstleistung zu erbringen. Wenn du da einen Leader an der Spitze hast, der dir ständig sagen will, was du tun sollst, geht das Ding in die Brüche. Das muss wirklich ein begnadeter Dirigent sein, der nicht wirklich eingreift, ja? Der den Leuten, den Mitgliedern die Sicherheit belässt, dass sie das Richtige machen. Heißt Vertrauen, großes Vertrauen, das heißt Zuwendung, Wertschätzung und das heißt unterm Strich Empathie. Und hier sage ich auch, ein Leader, der keine Empathie verfügt, kann so ein Team gar nicht führen. Das geht in die Hose. Weil der genau das Gegenteil machen würde. Und insofern ist da so eine gegenseitige Abhängigkeit. Der Leader gewinnt über das Team, weil das Team High-Performance-orientiert ist und das Team gewinnt über ihn, weil er sie machen lässt. Oder sie. Die spüren die Führung nicht. Brauchen die auch nicht.
Ja. Ja, am Ende des Tages muss er ja nur den Rahmen bieten, in dem das Team sich dann komplett ausfalten kann.
Ja.
Komplett. Und das führt zu dem Thema, dass das Gallup-Institut stark treibt, seit Dekaden. Ne? Arbeitet Gallup an der Frage, grundsätzlich Fragen von Mitarbeiterführung und Mitarbeiterzufriedenheit. Und Dinge, die immer wieder rauskommen, sind ein Team oder ein Unternehmen, das hohe, was sie nennen, Employee Engagement. Also übersetzt auf Deutsch Mitarbeiterbindung ist manchmal, finde ich, nicht ganz richtig vom Wort her. Es ist dieses Employee Engagement. Auf Basis dessen unterscheiden sich Unternehmen in harten KPIs, Produktivität, Sales Performance, Profitabilität und so weiter. Also die letzten Studien haben immer so bei Produktivität beispielsweise, also ein Uplift von etwa über 20% von Unternehmen, die hohe Employee Engagement in sich tragen. Und Bausteine dahinter sind, und ihr habt jetzt welche da schon genannt, das eine ist Autonomie, also wo du sagtest, Heiner, ja, die spüren den Leader gar nicht. die sind autonom und trotzdem in dem Rahmenwerk, wie du sagtest, Lukas, geführt, das transparent ist. Also ja, Transparenz und Autonomie und darin dann zu erkennen, was ist mein eigener Beitrag, sind ganz, ganz wichtige Hebel von Mitarbeiterbindung.
Ja, absolut. Ich glaube, dieses ganze Thema eben wirklich den eigenen Beitrag zu sehen und erkennen, ist, glaube ich, eine Sache, mit der man extrem viele Leute motivieren kann. Auch generationsübergreifend, auch wenn man sich jetzt die neueren Generationen anschaut, aber es ist ja noch zum noch größeren Thema, dass man sagt, man will wirklich auch sehen, für was mache ich das? Also ich möchte nicht mehr in einem Konzern irgendwie eine Nummer sein, die irgendwie einen gewissen Teil von irgendwie einer Wertschöpfungskette abbildet, sondern ich will wirklich sehen, was kommt dabei raus, wenn ich das heute tue, wenn ich heute zur Arbeit gehe.
Das funktioniert, wenn gleichzeitig die Transparenz besteht, zu sehen, was die Kollegen machen.
Ja. Ganz genau.
Nur dann.
Ja.
Und da kommt dann so die Selbstregulierung nämlich ins Spiel. Wenn eine Person erkennt, dass es da so ein paar Schnarchnasen gibt, die einfach nur versuchen, auf der Welle des Erfolges mitzuschwimmen, dann werden die ganz schnell geoutet.
Ja. Das stimmt. Das ist dann auch sehr demotivierend. Ja. Wenn ein Unternehmen das duldet, dann ist das vermutlich ein, sagen wir, Hygienefaktor, der zwar nicht zum höheren Erfolg beiträgt, aber zum, sagen wir, zur Unzufriedenheit beiträgt, wenn er nicht gegeben ist. Also wenn man nicht zusammen an einem Strang zieht, zusammen ein Ziel verfolgt und das in gemeinsamer Offenheit tut.
Und dann wird das Problem sehr schnell gelöst.
Ja.
Weil die müssen dann entweder eine Kehrtwendung machen oder das Unternehmen verlassen.
Mhm.
Ja. Ich finde, das für meinen Alltag ist das eines der wichtigsten Themen, an denen ich mit Führungskräften arbeite, diesen Drive hineinzubringen und auch sich gut zu fühlen mit der Tatsache, dass sie manchmal nicht mehr gefragt sind. Ich höre immer wieder mal im Coaching jetzt gerade mit Top-Führungskräften, die sagen, ja, aber das läuft und das ist ja schön, aber irgendwie, was ist denn so mein Beitrag? Und diese Erkenntnis, die Höhe des Beitrags fast unübertreffbar ist, wenn die anderen gar nicht mehr spüren, dass man da ist, ist für wenige greifbar. Das heißt, die versuchen durch Interventionen irgendwas reinzubringen, was im Zweifelsfall ein System dann wieder durcheinander bringt. Mhm. Weil es funktioniert ja. Jeder hat seinen Platz erkannt, jeder versteht den Beitrag. Sie haben es offensichtlich vorher wunderbar geschafft, so ein gemeinschaftliches Ziel aufzumachen, das, wie gesagt, durchaus auch Subziele haben kann, die vielleicht konfliktionieren. Nur halt so ein gemeinsamer Sinn für etwas zusammen. Und sobald sie dann anfangen, wieder selbst sich als Person einzubringen, ist plötzlich das alles dahin. Kennt ihr das auch?
Da ist die große Gefahr.
Ja. Ja.
Weil das ist ja leider so bei uns Menschen, wenn du zu lange erfolgreich bist, auch als Team erfolgreich bist, dann gibt es den einen oder anderen, der meint, daraus gewisse Schlüsse zu ziehen, was seine eigene Person anbetrifft. Und dann gefährdet er das ganze Ding. Oder sie.
Ja, ja, es gibt ja wirklich tatsächlich Personen, die einfach nur, um etwas zu sagen, wirklich Sachen auch blockieren. Also neue Themen einfach blockieren oder erstmal dagegen sind, einfach nur, weil sie eine Meinung haben wollen. Die denken gar nicht darüber nach, macht die Meinung überhaupt Sinn oder ist es sozusagen für das Große und Ganze überhaupt sinnvoll, dass ich da jetzt meine Meinung abgebe? Nein, wollen sie einfach nur abgeben, damit sie was gesagt haben und blockieren dadurch teilweise das Große und Ganze.
Und manchmal auch, weil die Idee, die gute Idee nicht von Ihnen stammt.
Genau.
Auch, wie kann denn das sein?
Ja.
Ja, völlig. Und wiederum in funktionierenden Systemen ist einfach wunderschön zu sehen, wie Menschen wirklich auch aufblühen und wie auch beispielsweise auch eines meiner Lieblingsthemen, Konflikt, wie Konflikt konstruktiv gelebt wird. Ja, wo Teams nicht Angst davor haben, mal offen zu opponieren und sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Das möchte ich ganz anders. Und riskieren, dass irgendjemand widerspricht, weil sie eben nicht Angst haben, dass das jemand abstraft oder dass sie sich schämen müssen für eine vielleicht so extravagante Meinung oder Wunsch. Das ist wirklich schön zu sehen. Und in solchen Teams, wenn ich das früh spüre, fühle ich mich immer sofort wohl, auch wenn da, wenn es da manchmal richtig zur Sache geht. Von außen betrachtet würde man meinen, da herrscht ein innerer Krieg. Nur ist das dann nicht so. Die sind einfach, die haben eine gute Debattenkultur.
Streitkultur.
Ja.
Ja. Ich glaube auch, das ist der einzige Weg auch, um wirklich an Innovationen zu kommen. Wenn man ein Team hat, in dem man sich nicht so viel schämen muss, irgendwie eine neue, verrückte Idee von mir aus auch zu haben und die zu präsentieren, dann kommt man ja überhaupt erst an Innovationen ran. wenn du in einer Umgebung bist, wo im Endeffekt alles, was man sagt oder jede Idee, die man präsentiert, direkt mal im Keim erstickt wird, dann wird es auch niemals vorangehen.
Da werden noch einige umdenken müssen.
Ja.
Ja. Und je mehr das halt außen im Team getrieben wird, umso besser doch für eine Führungskraft.
Ja.
Da muss ich mir selbst nicht all die Gedanken machen. Ja, und auch dann zurück zu einer unserer vorigen Folgen, in der wir sagten, eine Empathie bei einer Führungskraft ist einer der wichtigsten Kriterien und kann vielleicht mal toppen die funktionale Befähigung oder die fachliche. Ja, wenn ich fachlich gar nicht ganz genau die beste Meinung oder die beste Lösung an der Hand habe als Führungskraft, was ja gerade in innovativen Umfeldern oder in Umfeldern, in denen das Problem so noch nie durchlebt wurde, ja völlig klar ist, ist es doch wunderbar, wenn ich mich zurücklehnen kann und eher das Gerüst gebe, ja, die Struktur, eine Transparenz schaffe, jedem seinen Platz, dass sie oder er diesen Beitrag auch spüren kann der eigenen Arbeit und mich dann zurückziehen kann, denn die guten Sachen werden schon aus der Gruppe kommen.
Ja, und das spielt natürlich auch der ganzen aktuellen Remote-Kultur in die Karten. Je weniger man sozusagen selber auch eingreifen muss, je mehr man einfach nur einen Raum schafft, desto mehr kann man auch tatsächlich dann entsprechend auch remote führen. Also da ist gar nicht mehr die Notwendigkeit, vor Ort zu sein. Eröffnet ganz andere Möglichkeiten, eröffnet die Möglichkeit, internationale Talente anzuziehen. Alles Themen, die ja am Ende des Tages auch man daraus ableiten könnte.
Ja, wobei, da brauchst du aber ein Team, das eingespielt ist.
Ja.
Das die Empathie füreinander hat.
Geht's nicht.
Ja, und auch eine Führungskraft, die das kann, die beispielsweise auf die Entfernung oder die also über einen Bildschirm auch empathisch, also auch affektiv empathisch agieren kann. Also auch spürt, wie es wohl dem Einzelnen oder der Einzelnen jetzt in einer bestimmten Situation geht.
Ja.
Die auch Techniken entwickelt haben, alle zu Wort kommen zu lassen, was in einem Raum einfacher ist. Und über den Bildschirm manchmal nicht so einfach erkennbar.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, was man sich auch technologisch noch anschauen kann. Also ich meine, man hat ja trotzdem nach wie vor, auch wenn das meiste remote funktioniert im Video, hat man trotzdem immer mal wieder im Gruppencall, dann hängt irgendwie das Video von dem einen, dann spricht der andere dem einen rein. Das sind alles so Themen, die natürlich so eine, sag ich mal, einer empathischen Führung remote so ein bisschen im Weg stehen, finde ich, weil man es einfach nicht genau mitkriegen kann, wie wenn man im Raum ist. Aber wenn man das noch hinkriegt, dass irgendwann wirklich die komplette Kommunikation per Video oder remote so funktioniert, wie sie auch in einem wirklichen Raum funktioniert, dann sehe ich da noch größere Chancen und auch überhaupt gar keine Probleme mehr.
Ja, völlig. Und bietet für uns vielleicht auch die Chance, das nochmal im Detail anzugucken. Und das ist ja nochmal eine ganz spezielle Facette von Empathie oder anders gesprochen, wie ich Empathie auch über die Entfernung, also über ja, etwas Künstliches wie ein Videorapport übermitteln kann. Wie immer sehr spannend, verschiedenste Aspekte. Wir haben gesprochen über High Performance und inwieweit die High Performance eines Teams durch Empathie getrieben ist. Empathie der Teammitglieder untereinander als auch der Führungskraft, die das zu führen weiß. Wir kamen darüber auf das Thema Autonomie, Vertrauen und Wertschätzung, ja, die als wichtige Treiber gelten. Und alles zusammen führt uns immer wieder zurück zu dem Aspekt, eine Führungskraft, die empathisch führt, kann an dieser Stelle nur gewinnen. Beziehungsweise anders gesprochen, wem die Empathie in der Führung fehlt, wird aus einem Team vermutlich kein High-Performance-Team auf Dauer machen. Ich danke euch herzlich für dieses Gespräch. Wie immer eine große Freude für mich. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst und uns abonniert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Empathie ist keine Utopie.